Espresso Pionorissimo. Das ist der Podcast der Cynthia Real Estate.
Mein Name ist Jochen Prinz.
Mein Name ist Ilka Grunewold.
Espresso Pionorissimo.
Belebend bahnbrechender Pioniergeist in knackiger Form.
Espresso Pionorissimo.
Freuen Sie sich auf neue Perspektiven, innovative Ideen und jede Menge interessante Gespräche.
Espresso Pionorissimo.
Hallo liebe Espresso Pionorissimo Hörerinnen und Hörer. Einige von Ihnen haben bestimmt schon gespannt gewartet, dass die letzte Folge mit dieser Erscheinung endlich fortgeführt wird. Sie hören hier nämlich den zweiten Teil der Folge Gamification und wir sind schon mitten im Thema. Wenn Sie also Folge 21 noch nicht gehört haben, dann sollten Sie das jetzt vielleicht zuerst machen. Ansonsten steigen wir jetzt direkt ein. Jochen Prinz und sein Podcast-Gast Alexander Gerstmann von Camelot sprechen gerade darüber, wie Digitalisierung und Gamification die heranwachsenden Generationen verändern. Unter anderem mit ihrem Umgang mit Datenschutz und Netzwerken.
Ich glaube, die wachsen da schon anders auf und ich glaube nicht, dass die komplett so aufwachsen, dass sie das kritisch sehen, sondern sie müssen es ja als normalen Teil ihres Lebens ansehen.
Absolut. Es findet ja einfach sehr viel Digitales statt. So, es werden Freundschaften geschlossen, wahrscheinlich auch heute mehr über digitale Möglichkeiten, als das früher der Fall war. Vorher war das vielleicht eher beschränkt. Als ich Kind war, konnte ich in den Wald gehen und wenn ich Glück hatte, war da noch jemand anders. Also noch ein anderes Kind so und ich konnte mich mit dem anfreunden oder nicht. So, inzwischen kann ich auf eine Plattform gehen und kann sagen, hallo, ich bin der Jochen. Wer möchte mit mir befreundet sein? Ich kann ganz toll Rollercoaster Tycoon spielen oder irgendwelche anderen Sachen machen und wer hat Lust, das mit mir online auf einer Plattform zu machen?
Ja.
Wer hat Lust, das von seinem Ort in Hamburg, in Bremen, in München oder in Südafrika mit mir zu spielen? So, die Möglichkeiten hatte ich ja früher nicht als Kind. So, und dafür muss ich natürlich aber auch bereit sein, ein paar Daten zu teilen möglicherweise, ne? Weil sonst kann ich mich ja nicht connecten mit denen.
Ja. Was auch ein absoluter Trend ist bei Neuspielerscheinungen, die sind ja doch jetzt vermehrt immer Free-to-Play.
Mhm.
Und da zahlt man natürlich immer mit seinen Daten und dergleichen, mit denen man sich anmelden muss. Und es geht eigentlich ja direkt in die Cloud und wir wissen ja auch, ihr habt davon auch profitiert, muss man sagen, denn die Engine, auf der wir hier entwickeln, profitiert massiv von Fortnite. Ein Spiel, was 6 Milliarden eingebracht hat, ohne was zu kosten. Es ist kostenlos, weil wir einen stabilen Server brauchten und dergleichen. Aber die haben halt noch ein sehr, naja, teilweise verwerfliches Pay-Modell da drin. Und Sachen wurden verboten inzwischen auch. Es gab diese Lootboxen, wo man konnte Boxen kaufen, wo man nicht wusste, was da drin ist. Man hat also 5 Euro gezahlt, hat diese Box gekauft und da konnte jetzt ein Waffenskin drin sein oder mehr Leben oder Erfahrung oder irgendeine Magie oder dergleichen, aber man wusste nicht, was drin ist. Und da wurde entschieden, dass das den, ich sage jetzt mal förmlich, Tatbestand des Glücksspiels erfüllt. Und das ist es natürlich auch gewesen. Man hat eigentlich, ne, sonst hat man in so ein Slot Geld reingeworfen und hat dann diese Belohnung bekommen, ich kriege das hier. Und das ist dann virtuell abgelaufen. Das haben die natürlich schon sehr bewusst gemacht. Inzwischen machen sie es nicht mehr. Aber solche Sachen werden natürlich ausprobiert. Es geht um Geld, ne?
Ja, richtig. Aber bei der Cynthia-Welt geht es ja nicht um Geld. Also beziehungsweise
Nein.
nicht. Also da kannst du als der da eingeladen wird, kannst du keine In-App-Käufe machen. So, du musst mit dem leben, was du da hast.
Ne? Leider nicht. Muss man damals
ja,
aber falls jemand Geld spenden möchte, können die natürlich gerne.
Ja, wenn jemand spenden will, dann kann er das. Dafür haben wir ja aber auch Sponsorenwände sozusagen da eingebaut, damit wenn da jemand einer zu einer Veranstaltung da ein bisschen was sponsern will, dann kann er das ja natürlich gerne machen. Aber grundsätzlich muss keiner Angst haben, dass er irgendwas besser kann, wenn er da nochmal eine Funktion zukauft. Sondern es ist halt wirklich eine auf Spaß angelegte gemeinsame Plattform, die wir ja aber auch als Konsolenlösung entwickelt haben, was sich aber auch erst im Verlaufe der Entwicklung herausgestellt hat, ne?
Genau, wir haben irgendwann entschieden, dass wir von der Anforderung so progressiv werden, dass wir nicht mehr sagen können, der Office-Laptop von 2011 ist noch wirklich ausreichend, um das mit einer ordentlichen Performance, einer ordentlichen Bildwiederholrate so darzustellen, sondern wir sind da schon immer anspruchsvoller geworden, was jetzt die Positionsdaten angeht, die Skins, also die Avatargestaltung und dergleichen. Die Grafik ist auf einem topmodernen Stand. Also am Ende hattet ihr ja auch entschieden, es soll volle Lotte Gib ihm sein. Und dann haben wir uns entschieden, quasi wie für eine Konsole für diese bekannten Laptops zu entwickeln und darauf das abzustimmen.
Ich glaube, der andere Grund, den wir noch verfolgt hatten, dass wir gesagt haben, wenn wir dann Kunden einladen und die können jetzt unsere volle Lotte Gib ihm und alles, was sie da reingegeben haben mit sehr viel Liebe und Mühe in diese Software, die können das alle nicht nutzen und sagen, das ist kein Produkt, sondern das ist eine Zumutung. Und da kann man sich auch nicht begegnen, weil man immer irgendwie über technische Hürden stolpert und unsere Policies geben das nicht her und ich darf das nicht runterladen und so. Ich glaube, das war auch noch ein wesentlicher Grund, warum wir gesagt haben, wir machen hier die Konsole und stellen im Prinzip die baugleichen Rechner mit einer richtig guten Hardware zur Verfügung und nach dem Event sammeln wir die dann wieder entsprechend ein.
Richtig, ja, die IT-Beschränkungen.
Genau. Und die nehmen ja zu, gerade aufgrund der von dir geschilderten Risiken. Also über Risiken hast du ja schon ausgiebig gesprochen. Siehst du auch Chancen für Gamification oder für den Einsatz? Oder siehst du auch die Lösung, die er jetzt für uns erschaffen hat, auch im Prinzip für andere als sinnvolle Ergänzung? Was ist so, vielleicht kannst du nochmal differenzieren, was macht den Unterschied zu Teams oder Zoom aus?
Ja, genau.
Weil da kann ich mich ja auch treffen. Wir haben ja jetzt alle seit eineinhalb Jahren gelernt, dass wir in Teams und Zoom tolle Meetings gemeinsam machen können und dass das zwar nicht immer so ganz berührt und es schöner ist, sich im Biergarten wirklich so in live zu treffen. Aber was ist denn jetzt bei der Cynthia-Welt anders? Was sind die Chancen aus der Cynthia-Welt und was sind die Chancen möglicherweise für andere in Lösungen zu denken wie der Cynthia-Welt?
Also ich fand sehr interessant unser erstes Test-Event, wo dann ja mal erstmalig 20 Leute, glaube ich, waren es ungefähr, drin waren. Wir hatten die Möglichkeit, auch Probleme auszumerzen, denn natürlich gibt es bei so einer komplexen Geschichte auch hier und da nochmal Bugs, die ausgemerzt werden müssen. Aber am interessantesten fand ich eigentlich den Effekt, wenn die Leute das erste Mal in diese Welt kamen und wie sie sich verhalten haben, auch wie sie gesprochen haben. Und sie waren auf einem ganz anderen Niveau aufgeregt. Das fand ich sehr interessant. Also sie sind halt aufeinander zugelaufen. Klar, am Anfang musste noch so ein klein bisschen die Steuerung erlernt werden, aber sie waren in einem gewissen Maß eben wirklich aufgeregt, hier etwas Neues zu begehen, sich gegenseitig auch zu begegnen. Und ich hatte auch das Gefühl, sie begegnen sich anders. Also sie haben sich anders begrüßt. Wenn man in so einen Call so reinkommt in Teams, dann ist es eigentlich Hallo. Und man ist irgendwo noch in seinem Alltag. Also der Alltag schwingt ja doch immer irgendwie mit. So je nach, man merkt, dass allein wie das Wetter ist, ne, hat einen starken Einfluss auf die Art und Weise, wie dieser Teams-Call begonnen wird. Hier war schlechtes Wetter an dem Tag und ich meine, es war sogar auch schon am Dunkel, ja, dunkel werden noch nicht, aber es war auf jeden Fall nicht der super Sonne-Laune-Tag und das war aber egal, weil die Leute halt mehr in diese Welt abgetaucht sind, glaube ich, so habe ich mir das erklärt und wir haben ja auch die Möglichkeit, Visitenkarten auszutauschen und wir können nicht sehen, wer was mit wem tauscht, aber wir konnten sehen, dass Visitenkarten angefordert werden, weil dann ja immer ein Code-Befehl über den Jordan geht und das war ein einziges Code-Feuerwerk, wodurch wir tatsächlich auch einmal abgestürzt sind, weil wir ausschalten mussten, dass uns dieser Bericht gesendet wird. Das war schon sehr interessant, wie sich auf diese Funktion dann gestürzt wurde, wie sich aber auch irgendwo Grüppchen gebildet haben. Also Leute standen auch in Grüppchen zusammen, es standen jetzt nicht alle reihum, alle haben immer irgendwie eine andere Position dann doch eingenommen. Ja, es war deutlich eher ein Erlebnis. Und Teams ist mehr ein Tool, würde ich sagen. Ich glaube, so würde ich es unterscheiden. Aha. Teams ist und Zoom und dergleichen sind eher Tools, die uns die Kommunikation erleichtern. Die Cynthia-Welt ist eigentlich eher ein Erlebnis, die das als Basis sowieso mitnimmt. Ich kenne es sonst nur aus, ja, so AAA-Games, sage ich mal. Sehe das aber auch als große Chance. Und ich glaube, genau sowas wird in der Zukunft verfolgt werden. Also ein Miteinander, aber eben virtuell körperlich auch in einer virtuellen Welt. Nur, dass man da vielleicht dann auch gleichzeitig virtuell shoppen geht. Ich gehe ganz fest davon aus, dass das passiert.
Ja, wahrscheinlich ist das so. Also das Shoppen, das Shopping-Erlebnis online, das funktioniert ja so grundsätzlich in den ganzen Online-Shops. Aber es ist halt nicht so, dass es so richtig Spaß macht. Also zumindest mir nicht. Ne? Also ich muss sagen, ich gehe dann lieber hier ins Zentrum nach Oberhausen und schlender da einmal durch die mir geliebten Modegeschäfte durch, hab das Teil in der Hand, probier das an, lass mich beraten dazu und nehme auch nur das mit, was mir passt. So, und lass mir nicht irgendwas zuschicken, probier das dann irgendwie an, irgendwie zu Hause und dann sagt meine Frau, ja, das sieht kacke aus und so und dann schicke ich es wieder zurück. Irgendwie so ein richtiges Erlebnis wird aus dem Einkaufen nicht.
Nee, bisher ist ja, finde ich, hinter allem, was man online dann so mitbekommt, ich finde die, wenn man es reduziert, was ist die Motivation dahinter? Eigentlich ist das eine negative, ich finde, die ist fast immer Bequemlichkeit. Also wenn man es reduziert und so schaut, wie funktioniert das eigentlich? Und es ist völlig egal, ob man bei Netflix schaut, bei Netflix muss ich nicht mehr in die Videothek gehen, das ist Bequemlichkeit. Beim Shoppen muss ich nicht mehr mich ins Auto setzen und irgendwo hinfahren. Mhm. Jetzt geht's ans Einkaufen, immer mehr Läden liefern auch. Und dafür sind die Menschen bereit und ich natürlich auch, Geld zu zahlen. Aber ich sehe Bequemlichkeit. Ich möchte es jetzt nicht als Faulheit darstellen, aber das ist ja auch fast immer die Werbung. Es ist so easy und so einfach. Weiß nicht, ob das grundsätzlich eine immer gute Motivation ist, aber auf jeden Fall wird es beide Seiten geben. Es wird Sachen geben, wo es einfach zu Freude führt und wo Menschen sich einfach gerne begegnen und es nicht nur Bequemlichkeit ist, sondern auch Distanzen überwindet. Allein unser Test-Event war ja ein Event von Leuten, die sich jetzt vielleicht nicht mal eben da getroffen hätten. Auch das ist ja ein Argument. Ich sehe das auch für die virtuellen Messen haben jetzt noch sehr simpel ja stattgefunden. Man hat sich da immer noch alleine durchgeklickt. Aber wir wissen von ziemlich vielen Messekunden auch, dass die, ich sag mal, das Fachpublikum gar nicht mal immer freigestellt bekommt, um die wichtigen Messen zu besuchen. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch sowas dann eine Alternative sein kann, dass man sich trotzdem dort trifft, dann halt virtuell.
Also ich glaube, da müsste schon sowas kommen wie so eine Gamification-Plattform wie die Cynthia-Welt. Weil so kann ich dir sagen, weil jetzt letzte Woche in München auf der Expo Real und zwar waren sehr viel weniger Aussteller als sonst die Jahre, weil alle halt in dieser Unsicherheit leben, lohnt sich das und auch wir haben keinen Stand gemacht und sind nur als Besucher drüber gegangen. Aber tatsächlich, was ich so spüren konnte, ist, dass die Menschen einfach diesen persönlichen Kontakt, dass die das alle sehr vermisst haben. Deshalb habe ich da Zweifel. Also mit den vorhandenen Online-Formaten und hybride Messen finde ich schwierig. So, also weil dann bei hybriden Messen hast du immer irgendwie eine Gruppe, die ist irgendwie außen vor. Ich habe da irgendwie nie eine Gemeinschaft so. Also die Mischung ist schon schwer so. Und wenn man da irgendwas machen wollte, glaube ich, müsste man einfach schon was sehr Spielerisches finden. So, und dann könnte das natürlich spannend werden. Aber Shopping kann ich mir auch gut vorstellen, wenn du da mit Avataren durchgehst und dann eben tatsächlich auch deinen Berater hast von deinem Modegeschäft so und er sagt dir, und das ist auch ein echter Mensch, der diesen Avatar dann da bewegt und keine KI, und die sagt dir dann, ja, das sieht toll aus, dann könnte ich mir vorstellen, dass sowas vielleicht sogar klappt.
Ja, vielleicht siehst du das an deinem virtuellen Ich, das du ja konfiguriert hast und das sich durch modernste Grafik auch immer realistischer, ich meine, das geht jetzt schon auch online fast fotorealistisch. Ich meine, das ist noch nicht eingebaut in neueste Games, aber wir kriegen ja dann doch auch immer Demos. Das ist schon sehr abgefahren, was da jetzt möglich ist. Das wird halt in den nächsten Jahren natürlich eine ganz andere Dimension werden. Ich glaube, das dauert alles noch und dann, das ist jetzt, wir reden jetzt nicht über morgen und dergleichen. Und auch wenn da so ein Metaverse angekündigt wird, auch das wird dauern. Also es fängt damit an, wer hat überhaupt die Hardware zu Hause und dergleichen, das überschätzt man meist. Aber ich denke schon, dass es kommt. Persönlich denke ich aber auch, dass Menschen immer auch das Miteinander schätzen werden. Wir werden jetzt nicht, hoffentlich, nicht alle so direkt in so einer Matrix verschwinden. Das gilt natürlich auch für Netzwerkveranstaltungen und dergleichen. Auch für Geschäftsbeziehungen, wo einfach auch Leute immer noch vorziehen werden, sich persönlich mal in die Augen geschaut zu haben. Natürlich, solche Sachen wird das nicht ersetzen. Aber ich glaube schon, dass es alternative Formen dazu geben wird und dass dafür Leute auch eingestellt werden, um dann dieses Publikum zu bedienen. Das kann ich mir schon vorstellen. Das sind nur alles Anfänge, die wir da gerade erleben und die noch nicht so funktionieren.
Er fragt mich halt, was so da in der Zukunft draus passiert. Also wenn jetzt das so passiert, wie du sagst, alles ist easy und bequem und wir bestellen die Sachen von zu Hause, so, was brauchst denn dann noch, um wirklich glücklich zu sein? Also um Erlebnis zu, also was ist denn dann irgendwann noch, wenn alles sozusagen entwickelt und einfach und easy ist, was ist denn dann schwierig und herausfordernd und fördert uns in unserer Entwicklung? So, und auch die Vorstellung, dass am Ende dann irgendwie eine künstliche Intelligenz von dir mit einer künstlichen Intelligenz von mir verhandelt und darüber sich austauscht, was mir an Klamotte am besten passt, das ist jetzt irgendwie so in meiner Vorstellung nicht so das Schönste.
Ich glaube, man kann das nicht schwarz malen, das wird sich wie immer irgendwie einpendeln und wahrscheinlich zu einer Vermischung von digital und real führen.
Ja.
Wie auch immer das aussehen wird. Und auch das wird ja immer sich weiterentwickeln, fürchte ich.
Ja, also ich bin tatsächlich auch gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ich glaube tatsächlich, dass Gamification ein gutes Mittel ist, um einfach Herzen zu gewinnen und so. Und das hat natürlich ja auch in den letzten Jahren stark zugenommen. Auch in Social Media hast du ja erwähnt, mit Likes und Herzchen und was man so alles machen kann. Bemerke auch tatsächlich bei mir, wenn ich jetzt in irgendwelchen Chats bin, in Teams oder so, relativ häufig, dass ich da irgendwelche Smileys mitschicke. Habe ich früher nicht gemacht in E-Mails. Da habe ich eine E-Mail geschrieben und Punkt, Ausrufezeichen, Fragezeichen, das waren so meine Zeichen, die ich in E-Mails verwendet habe, aber dass ich da ein Smiley an jeden Satz dran gehängt hätte, kann ich mich eigentlich nicht erinnern. So. Und jetzt gibt es ja auch sehr vielfältige neue Möglichkeiten und du kannst GIFs und Bilder anlegen und du kannst ein Video mitschicken und so. Ich finde, das sind schon schöne Sachen, wo man einfach was transportieren kann. So, wo man so ein bisschen eine Emotion, die man hat und für die ich mich aber dann entschieden habe, dass ich dir diese Emotion zukommen lassen will und weil ich irgendwas bewirken will damit, dass du dich freust oder dass du lachst oder so. Und das sind schon schöne Sachen, die sicherlich auch weitergehen, so, und wo ich auch sage, das macht diese spielerische Gestaltung auch durchaus Sinn, weil es ja die Menschen verbindet. So, und weil es ja einfach dazu führt, dass die Leute das, was sie tun, gerne tun und sagen, ja, ich kriege immer ein Feedback. Auch bei einer Kleinigkeit kriege ich auch ein schnelles, nettes Feedback von jemandem.
Ich finde es interessant, absolut. Ich glaube aber auch, dass jeder Mensch so einen Zeitraum hat, bis wann er technologische Veränderung dann überhaupt mitgeht. Also jeder kennt ja die Großeltern, die dann irgendwann dann nicht mehr den Flatscreen gekauft haben, sondern vielleicht bei der Röhre geblieben sind und damit zufrieden waren. Ich glaube, es gibt so einen gewissen Punkt, wo man selber mit seinem Horizont, dem, was man erlebt hat, was einen geprägt hat, auch in der Kindheit, womit hat man überhaupt angefangen? Ich glaube, es gibt irgendwie so einen gewissen Grad der Veränderung, den jeder Mensch bereit ist, mitzugehen. Und irgendwann steigt man dann aus.
Ja, ich glaube auch einfach, weil dann die Themen anders werden und dann auch die Sorgen und Nöte sich verändern und dann hast du auf einmal Kinder und die hinterfragen die Welt ganz anders und da ist es nicht mehr entscheidend, ob du jetzt ein 386er PC oder ein 486er PC oder was für ein Prozessor der dann hat. So, das wusste ich früher alles so genau, was das für Prozessoren waren, die meine Rechner da hatten und was sie können und was die Grafikkarte ist und dass das eine ganz besonders tolle Grafikkarte. Damit hörst du dann irgendwann auf, wenn sich die Prioritäten verschieben. So, und wenn deine Tochter dich fragt, Papa, was macht man denn mit dem Ding, was da neben der Toilette steht und Borsten hat? So, und dann ist das nicht mehr so entscheidend, wie dein Rechner ausgestattet ist, weil du halt dann irgendwie in anderen Erklärtätigkeiten steckst. So, also da, ich glaube, dass es einfach bestimmte Phasen gibt, wo du dich einfach mit Technik und IT auseinandersetzt und wenn du das dann nicht beruflich weitermachst, dann sagst du, ich habe jetzt andere Prioritäten. Für mich ist wichtiger auszurechnen, was eine Immobilie wert ist.
Ja.
So, das ist für mich jetzt entscheidender, als jetzt die Programmiersprache, die jetzt der neuesten Generation zu kennen. So, was bei dir wahrscheinlich anders ist.
Selbst so, bei mir ist ja also, nicht anders. Ich kann dir nicht sagen, was jeder Mitarbeiter, ich kann ja gar nicht können, was die Mitarbeiter einzeln machen. Irgendwann wird es so komplex. Am Anfang dachte ich immer noch, einfach weil ich das wusste, ich wusste, was im Compositing und in 3D, was da, wie die Programme funktionieren natürlich und dergleichen. Aber irgendwann, klar, muss man sich auch überlegen, was ist jetzt das Ziel, ne? Also leite ich Projekte, leite ich ein Unternehmen, dann kann ich nicht gleichzeitig wissen, wie alles einzeln genau technisch abläuft, sondern dafür habe ich Leute, die ich so ausgesucht habe, die ich auch so ausbilden, den ich natürlich werte und alles mitgebe. Aber ich kann das nicht einzeln wissen, die sind ja Welt alleine, besteht ja aus verschiedensten Skills wie Grafik, Design und Programmierung. Allein Programmierung sind hier drei verschiedene Sprachen zum Einsatz gekommen und das ist eine alleine kann das nicht verstehen, muss man dann auch mal so sagen. Also eigentlich versteht keiner die ganze Welt, müsste man so sagen.
Keiner versteht die ganze Synthia-Welt. Das
kann nur ein Team, ja.
Ja. Aber ich glaube, das macht es auch aus. Aber tatsächlich hatte ich da eine ähnliche Vorstellung, als ich angefangen habe, so mit der EOS. Das war ja meine erste Gesellschaft, die ich gegründet habe. Und als ich so mich auf den Weg zum Chef gemacht habe und gesagt habe, ich will alles können, was andere Leute mal ausführen, so. Und im weiteren Weg lernst du dann relativ schnell, dass das nicht geht. So, beziehungsweise, dass du dann halt auch nicht weiterkommst, so. Du brauchst halt Leute, die was können, so. Und du musst halt einen groben Überblick haben, was so passiert so und wie das so geht und so im Groben, ne? Aber wie es dann im Detail umgesetzt wird, dafür stellst du ja, wie du das auch richtig gesagt hast, dann entsprechend qualifiziertes Personal ein so und vertraust dann darauf, dass sie das auch alle gut und richtig machen und nach besten Idealen da im Prinzip den Kampf mit dir kämpfen.
Ja, aber es ist dann schon immer interessant, wenn man auch jüngere Leute dann hat, die immer wieder nachkommen, was die eigentlich, wie die Medien nutzen, wie die, was die eigentlich spielen. Wir haben ja sehr viele ausgeprägte Zockerteufel. Das ist schon auch immer ein Draht in dann auch eine andere Welt, die man einfach selber nicht mehr mitnehmen kann, weil man kann, ich habe nicht mehr so die Zeit. Aber ich finde, es ist durchaus interessant, wenn man mal fragt, wie läuft das ab und warum hast du von dem Spiel zu dem gewechselt. Das ist schon immer ein finde ich, wichtiger Draht, wenn man so verstehen möchte, wie verschiedene Generationen ticken. Aber das tut man auch irgendwann nicht mehr, sondern man muss sich darauf vertrauen, dass die Leute, die in dem gleichen Alter sind, das tun. Also ja, es ist wie immer Vertrauen am Ende. Und da schließt sich auch irgendwo das Ganze. Denn auch bei dieser ganzen Entwicklung muss man am Ende darauf vertrauen, dass das eine positive Entwicklung ist. Und ja, sonst hätten wir halt nie diesen Knochen in die Hand nehmen dürfen als Werkzeug. Dann müssten wir noch in der Steinzeit sonst sitzen, um da ganz sicher zu sein. Aber ich finde, gerade ist auch ja eine Tendenz, dass wir versuchen, Technologie für gute Sachen zu nutzen. Auch vor allen Dingen Technologie von schädlich, wie wir uns fortbewegen, fällt dann da als erstes ein, hin zu nicht so schädlichen Technologien zu entwickeln. Und ich würde meinen, dass das ein Trend ist, weil ich positiv denke, der sich auch in diesen Bereichen am Ende durchsetzen wird, weil keiner auf Dauer Bock hat, in einer schädlichen Atmosphäre zu sein. Völlig egal, ob das gesellschaftlich Gamification bestimmt oder dergleichen ist oder ob das negative Umwelteinflüsse sind, glaube ich, dass wir immer mehr ein Bestreben dazu haben werden, diese Probleme anzugehen. Und ich glaube auch, dass Technologie ein Schlüssel sein kann, um die dann auch zu lösen.
Total spannend. Ich hätte noch ein Abschlussding oder vielleicht ganz kurz. Was sind die Vorteile von Gamification?
Also kurz gesagt würde ich sagen, absolut Motivation, Spaß bei vielleicht auch banalen Dingen zu haben und idealerweise auch ein Erlebnis zu befeuern, anzufachen oder zu erzeugen. Und im ganz optimalsten Fall auch Menschen glücklich zu machen.
Das hört sich toll an. Wenn das jemand möchte, habt ihr überhaupt Ressourcen frei, ihm die Wünsche zu erfüllen?
Immer. Ja. Wenn du redest mit einem Geschäftsmann. Natürlich, also wir suchen auch immer nach...
Das heißt, ihr macht alles?
Nein, wir machen nicht alles, das muss man dazu sagen. Irgendwann ist man über einige Geschichten auch hinweg, wo man dann sagt, das ist vielleicht jetzt nichts, was soll ich als Beispiele bringen? Wir sind irgendwann zum Beispiel weggegangen von banalsten Erklärfilmen oder dergleichen, weil das einfach nichts ist, wofür wir dann gebrannt haben. Und es geht eigentlich immer mehr zu individuellen, häufig auch Softwareanforderungen, Applikationen. Nicht alle haben einen spielerischen Hintergrund wie diese hier, sondern da geht es dann auch schon in E-Commerce-Bereich und dergleichen. Aber es ist doch immer interessant, was sich Kunden dann ausdenken und womit man dann doch wieder gefordert wird. Und ehrlich gesagt sind das natürlich auch die Projekte, für die wir brennen. Also wir lieben Sachen, wo wir am Anfang noch nicht hundertprozentig wissen, wie das genauso funktionieren wird. Allerdings machen wir immer eine Machbarkeitsanalyse, auch hier. Da sind wir, glaube ich, simpel in ein Zelt gelaufen. Und es gab schon so Ideen mit, wie läuft das mit der Sprache, aber wie das alles wirklich laufen sollte, das wusste auch am Anfang keiner. Jetzt kann ich es ja sagen. So, und ja. Das sind natürlich auch immer Leuchtturmgeschichten, die besonders viel Spaß machen. Aber auch einfache Projekte natürlich. Ne? Es gibt natürlich auch immer Brot und Butter und Tagesgeschäft, das auch einfach Spaß macht, einfach mal mit Menschen zusammenarbeitet. Ich finde, am Ende ist es dann doch wieder das, zusammen irgendwas zu erschaffen. Egal, was das ist.
Ja, also ich glaube, dass das der Schlüssel ist. So, also wir hatten tatsächlich sehr, sehr viel Spaß mit euch, natürlich auch mit unserer Werbeagentur, mit unserem Marketingbüro. Heiko schlägt mich immer, wenn ich sage Werbeagentur, weil er Agentur nicht so gut vertragen kann. So, aber
Grüße an Heiko hier auf jeden Fall.
Genau, Heiko war ja auch schon hier, Folge 7, glaube ich.
Ja, habe ich gehört.
Und hat dann auch schon ein bisschen über die Cynthia-Welt gesprochen. Auch tolle Zusammenarbeit natürlich mit Z-Works. Und das hat insgesamt viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das war so das Geheimnis. Ihr habt dafür gebrannt und wir haben das gespürt und wir haben auch dafür gebrannt und Heiko und sein Team haben auch dafür gebrannt. Das war einfach deshalb so toll. So, und da ging es dann auch nicht darum, irgendwelche Zeitpläne einzuhalten, sondern es ging einfach darum, die perfekte Cynthia-Welt zu eröffnen, die wir ja jetzt auch eröffnet haben. So, natürlich können wir immer entscheiden, wann wir das Tor auf und zu machen und ob wir da nochmal ein bisschen was verbessern wollen. Aber wir haben jetzt schon mal gesagt, für den internen Gebrauch haben wir jetzt das in einer Abteilung, wollen wir das alle 3 Monate nutzen, um uns dann auch persönlich mal in einem anderen Format zu begegnen und auch mal was Besonderes zu haben, so ein besonderes Erlebnis zu schaffen untereinander. So, und wenn wir das dann so 2-3 Mal gemacht haben, dann werden wir sicherlich auch auf unsere Kunden damit zugehen und werden dann auch eine tolle Veranstaltung machen. Und wenn ihr uns da irgendwie mal brauchen könnt als Fürsprecher oder Referenz, dann stehen wir dafür natürlich gerne zur Verfügung.
Ja, gerne. Dankeschön.
Alex, ganz herzlichen Dank. Das war ein tolles Gespräch. Also wirklich toll. Und ich hoffe, du hattest auch Spaß.
Hatte ich.
Wunderbar, dann würde ich sagen, wenn ihr euch von Alex und seinem Team helfen lassen wollt, dann geht gerne auf ihn zu. Es gibt sicherlich ein paar Informationen in den Shownotes unten. Und ja, ansonsten sage ich mal, bis ganz bald.
Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast@cynthia.de. Espresso Pionorissimo. Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf www.cynthia.de/podcast. Bis bald!